Und dann bin ich nach Hause gefahren und meine Eltern waren nicht da und ich fahre meistens so los, dass ich irgendwann nachts ankomme. Und dann habe ich das Tor aufgemacht und dann drehe ich immer eine Runde im Brauereihof. Und dann habe ich das alles so gesehen und dachte mir so, ja, das ist es.
Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen und ihren kleinen und großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Unser Gast heute ist Eva, die eine ganz besondere Verbindung zum Thema Bier hat. Sie erzählt uns, wie es ist, in einem traditionellen Familienbetrieb einer bayerischen Schlossbrauerei aufzuwachsen, mit der Aussicht, den Betrieb als junge Frau übernehmen zu können. Irgendwann hat Eva den Wunsch, einmal richtig Abstand von allem zu nehmen, zieht nach Hamburg, studiert und erkennt, wo sie wirklich hingehört. Was helfen kann, mit familiärer Verantwortung und Erwartung anderer umzugehen, das erfährst du hier in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist.
So einmal durchatmen.
Einmal
Ich finde, das
durchatmen.
ist ja, genau, das ist ja eigentlich, ich finde ja immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Zeit hat zum Runterkommen, Ankommen. Und das, was wir heute haben, war ja genau das Gegenteil, nämlich panisch einen Raum suchen, Möbel
Genau.
hin und her schieben, noch Besuch haben. Und jetzt sitzen wir hier, wieder mal mit Alsterblick. Und gerade ist es ruhig.
Gerade ist es ruhig. Nutzen wir die Gelegenheit der Aufnahme, genau.
Ja.
Eva.
Ja.
Und? Aufgeregt? Nicht aufgeregt?
Ich glaube, ein bisschen ist normal, ein bisschen ist auch gut, aber jetzt nicht unangenehm aufgeregt.
Hast du ja auch noch nie gemacht, einen Podcast, oder?
Nee, ich habe aber tatsächlich meine Geschichte für eine Freundin eingelesen,
Ah.
weil sie meine Stimme so schön fand auf Sprachnachrichten.
Ah, das heißt, wie so ein kleines Hörbuch mit deiner Stimme.
Ja.
Das ist natürlich auch eine coole Idee,
Ja,
so
du hast eine dunkle
personalisiert.
Stimme, ne? So eine ganz warme, dunkle, präsente Stimme.
Ja, kommt durchs Rauchen.
Okay.
Nee.
Hilft dabei auf
Ja.
jeden Fall.
Ja. Ja, die habe ich tatsächlich schon immer.
Du hast ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, wir bitten unsere Gäste immer, was mitzubringen.
Ja.
Und da liegt schon was. Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe euch ein Teil von meiner Lieblingskleidungsstück mitgebracht, und zwar meine Dirndl-Schürze von einem meiner 30 Dirndl.
Du hast 30 Dirndl.
Wow.
Ja, ich würde sagen, ja. Vielleicht sind es
Beeindruckend.
mit verschiedenen Kombinationen noch mehr.
Ja.
Und ich habe aber nicht so eine große Auswahl hier in Hamburg. Deswegen habe ich euch jetzt nur eine Schürze mitgebracht.
Braucht man in Hamburg wahrscheinlich auch nicht so häufig.
Ja, Oktoberfest
Aber
vielleicht.
es ist dann doch die ein oder andere
Ja.
Veranstaltung. Und ich habe noch so zwei Wäscheklammern mitgebracht. Auf der einen steht Festwirt und auf der anderen mein Name, weil das irgendwie auch so zur Tracht gehört, dass man sich so eine Wäscheklammer dran macht oder irgendwie so
Ist
ein.
es dann wie so ein
Ja.
Namensschild oder?
Genau. Und ja, manchmal steht da auch geile Sau drauf oder Herzerl oder Bussi oder die verschiedensten
Und
Sachen.
fest wird, ist damit auch eine bestimmte Funktion verbunden?
Ja, genau. Also als mein Vater mal Festwirt war, hatte er ganz viele davon. Und
Ist man dann der Chef im Bierzelt
Ah.
oder?
Genau, wenn man das so ausrichtet, also wenn man nicht nur der Lieferant ist, sondern sich auch um die Bedienungen kümmert und lauter solche
Okay,
Sachen.
aber man kann es relativ einfach nachbasteln. Also für alle, die uns jetzt ja zuhören, es ist eine Wäscheklammer mit einem Kronkorken und dann einfach draufgeschrieben, oder?
Nee, also
Oder
das ist jetzt tatsächlich mit so einem Brennstift,
mit
kann man
einem
aber auch,
Brennpeter,
genau, man
genau.
kann das aber auch einfach mit Edding
Mit
draufschreiben.
Edding, okay.
Also für die Hochzeit meiner Schwester werden wir das zum Beispiel machen als Namensschilder, weil sich nicht jeder kennt. Das ist sehr zügig gemacht.
Ich wollte gerade fragen, wann hattest du es das letzte Mal an?
Das Dirndl? Oh, das weiß ich gar
Oh,
nicht.
schwierige Frage.
Also ich habe tatsächlich vor 2 Wochen ein neues anprobiert. Und das letzte Mal eins an hatte ich vorgestern, weil ich es zum Ändern gebracht habe. Also richtig getragen, wahrscheinlich zur Wiesn, ja, also zum
Okay, erste
Oktoberfest.
Oktoberfestsaison.
Ja.
Und das sagt ja schon verdammt viel über dich aus, was alle, die uns zuhören, denken natürlich jetzt irgendwie Dirndl, Oktoberfest. Aber die Frage ist, was hat das mit dir zu tun?
Genau, also ich glaube, in nichts fühle ich mich so wohl wie im Dirndl. Finde generell Tracht, egal ob bei Mann oder Frau, es steht einem immer gut und ich bin darin aufgewachsen, jedes Wochenende irgendwie in Tracht. Und ja, ich liebe alles, was mit Tracht und rund um die Tracht zu tun hat. Es hat immer irgendwie was mit
mit schönen Events zu tun oder mit Freunde und Familie, mit wahrscheinlich draußen Zeit verbringen und so langsam starten in gutem Wetter und irgendwie alles, was ich so gern hab, und Bayern und ja, Dialekt.
Und da kommst du auch her, das denken sich die meisten. Wahrscheinlich, dass jetzt irgendwie Nordlicht sich in den Süden verirrt und Dirndl-Fan wird. Kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Gibt's vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber das heißt, du kommst auch da aus der Gegend.
Genau.
Das heißt, wo in Bayern bist du geboren und vielleicht auch aufgewachsen?
Also ich bin tatsächlich mitten in München am Englischen Garten geboren und bin aber in der Nähe von Regensburg aufgewachsen. Aber bin dann früh aufs Internat gegangen und dann war ich immer an den Wochenenden auch in München. Und meine Schwester lebt in München, meine Großmutter. Also.
Okay, aber du hast so deine Wurzeln so im tiefsten Bayern, könnte man sagen.
Voll. Aber man hört es dir nicht an, den Dialekt. Hast du den abgewöhnt oder kannst du den so automatisch?
Ich kann das automatisch umschwenken und ich bin meiner Mutter sehr dankbar. Die wollte, dass wir zu Hause nur Hochdeutsch sprechen und meinen Freunden aber immer nur Bayerisch. Ist ein bisschen wie bilingual. Also.
Okay.
Ah, ja.
Aber es geht auch einfach direkt auf Borgisch. Geht auch.
Was geht ab?
Also direkt Borgisch geht auch, also hätte ich auch kein Problem.
Oh, jetzt so okay. Ja, mei, das.
wir ist eigentlich lieber es.
Ich fange damit erst gar nicht an. Wir beide können ja im Sächsisch ein bisschen improvisieren, aber wenn wir das noch anfangen, versteht uns wahrscheinlich gar keiner mehr. Und Shirley, hast du dein Handy eingelassen? Also das Tier, das passiert, ist ja, ich habe gerade panisch auf mein Telefon geguckt, weil du ja immer akkurat darauf achtest, dass alle tickenden Uhren abwechseln und Handys aus.
Das ging zu schnell heute.
Okay, aber...
Ja, mei, was war denn die Frage?
Wir waren gerade in Bayern.
Wir waren gerade in Bayern.
Genau, sag mal, dieses Dirndl und dieser Kronkorken, das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, dass in deinem Leben Bier eine Riesenrolle spielt.
Ja, also ich bin mit Bier aufgewachsen. Hört sich erstmal ein bisschen falsch an und sollte man wahrscheinlich auch nicht so rauskacken. Aber ja, mit Bier groß geworden, mit dem Geruch von Malz, was immer so an gezuckerte Cornflakes erinnert und Hopfen und ja, einfach mit Bier generell. Und das liegt daran, dass die Brauerei halt direkt neben und unter meinem Kinderzimmer war.
In dem Schloss, sehe ich das richtig? Du bist eine, Prinzessin kann man jetzt nicht sagen, aber du bist in einem Schloss groß geworden.
Ja.
Mit einer Brauerei.
Genau. Also,
das wäre ja für mich der Traum.
Ja. Für mich auch.
Jetzt, ich glaube, was so traumhaft klingt, ist es auch und super privilegiert, aber im Endeffekt ist es auch einfach mein Zuhause.
Ja.
Also wie für andere... Die Wohnung, das Zuhause ist, oder das Einfamilienhaus, war das bei mir das Zuhause. Und ich habe das gar nicht so verglichen, sondern jeder lebt anders. Und ich habe halt da gewohnt. Was ein bisschen anders war, ist halt, dass das Büro von unseren Büroangestellten direkt unter meinem Kinderzimmer war. Das heißt, wenn sich zu Hause oben gefetzt wurde, im Zweifel war das Fenster oben auf und unten, dann hat man das auch gerne mal gehört. Aber ansonsten ist es wie jedes andere Zuhause auch. Geprägt irgendwie von Liebe und Zuhausegefühl, ob das jetzt das Schloss ist oder das Einfamilienhaus oder die Wohnung, glaube ich.
Aber immer viele unterschiedliche Menschen um dich rum, ne? Das ist ja schon auch was anderes so, ne? Das ist ja nicht so, ach, dann leben wir zu Mama, Papa, Kind und so, das war es dann sozusagen, sondern du hattest viel Kontakt auch mit unterschiedlichen Menschen und es war wahrscheinlich immer auch viel los und viel Feierei wahrscheinlich auch.
Ja, also meine Eltern legen höchsten Wert auf Privatsphäre und das auch schon zu trennen, vor allem wenn das im Haus ist, als wir auch Kinder waren. Wir sollten ganz frei sein und durften auch überall hingehen, aber das auch ein bisschen zu trennen, dass wir auch noch eine Familie sind wir dann schon sehr oft auch, wenn es ging, mit meiner Mami dann nach München gefahren, um meine Omi zu besuchen, wenn Papi am Wochenende noch arbeiten musste und Veranstaltungen hatte, dass wir da nicht immer dabei waren, sondern halt auch mal rausgekommen sind, unsere Großmutter gesehen haben. Also das gab es dann schon auch, aber so im Sommer, jeder möchte mal den Chef sehen, jeder von so den Wirten oder Vereinen. Das heißt, es war dann am Wochenende schon so, dass wir mal Freitag, Samstag, Sonntag immer unterwegs waren. Deswegen gab es zu Hause auch selten bayerische Küche, weil wir das ja den ganzen Sommer immer hatten.
Aber das heißt, es ist so ein richtiger, war und ist ein richtiger Familienbetrieb, der von eurer Familie gemacht wird. Und es ist eine Brauerei. Und genau, und wahrscheinlich, das kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwie es einerseits natürlich dieses klassische Familienleben gab, aber immer wieder auch Überschneidungen mit diesem Familienbetrieb. Ich glaube, das haben ja Familienbetriebe so ein bisschen in sich, dass da so Familie und Betrieb miteinander einhergeht. Und es klingt für mich so, als hättest du dich in dieser Welt aber auch immer ganz wohl gefühlt, oder?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht weil ich da aufgewachsen bin und reingewachsen bin, ich fand das immer schön, irgendwie an Papis Hand überall mit hinzugehen und mitgenommen zu werden. Und ich glaube, ich würde mich als sehr extrovertierten Menschen beschreiben und fand es dann immer super spannend, irgendwie in die Küche reinzugucken, wenn die Wirt denn da Knödel gedreht hat oder irgendwie hinter die Schank zu gucken, wie das da alles ausschaut und wo das Bier rausläuft.
Und bei so großen Festen wie der Wiesn warst du da auch schon von Kindesbeinen an?
Ja, also auch schon von klein auf. Mein Vater hat bei einer der großen Brauereien früher mal gearbeitet und dann war das immer ganz nett, weil er dann die Leute dort halt im Zelt auch besucht hat und es war dann immer nett, aber kann ich mich auch nicht jetzt so erinnern. Wir waren da jetzt nicht irgendwie Samstagabends oder so, sondern eher so Montagmittag. Wo es halt so nett ist, als Familie auch hinzugehen. Aber ja, ich glaube, die großen Feste wie das Oktoberfest beschreibt nicht das, was ich an Bierzelt oder so gut finde. Ich finde das irgendwie schöner, wenn es kleiner ist, man jeden kennt und es ist wirklich so gemütlich und griebig, wenn man das sich so wünscht. Davon ist das Oktoberfest für mich ein bisschen weit weg, obwohl ich die Wiesn trotzdem mag.
Du hast noch eine Schwester, die ist älter als du, richtig?
Genau, die ist 2,5 Jahre älter.
Die ist 2,5 Jahre älter. Und steht die auch so auf Dirndl und Bayern oder seid ihr sehr unterschiedlich?
Wir sind sehr unterschiedlich. Die wollte auch immer unbedingt in die Stadt und auf gar keinen Fall auf dem Land. Es hat sich mittlerweile so ein bisschen gedreht. Meine Schwester ist Ärztin, hat in Budapest studiert und hat Bayern dementsprechend dann auch zu vermissen begonnen. Mhm. Und sie steht schon auch auf Dirndl und Tracht und Lederhosen und alles, was dazugehört. Aber ich glaube, aus einem ganz anderen Blickwinkel als ich.
Und du hast vorhin gerade gesagt, deine Masterarbeit ist gerade abgeschlossen oder die hast du gerade geschrieben?
Ich bin gerade dabei.
Du bist gerade dabei, genau. Ja. Bier und Emotion, ja. Super Thema. ja, was verbindest du denn für eine Emotion zu Bier? Ganz spontan mal gefragt.
Ja, alles. Also irgendwie gefühlt jede positive Emotion, die man so aufzählen kann. Also vor allem natürlich Geselligkeit und Freude ist so die Überemotion vielleicht. Aber es ist auch Heimat und Tradition und ja, ein Gefühl von Loslassen und Wärme. Und, ja, irgendwie, also aber vor allem, glaube ich, Geselligkeit und irgendwie gute Laune und eine gute Zeit zu haben.
Und ist das auch der Grund, warum es dich von den Norden wieder nach Bayern ziehen wird?
Ja, also ich wusste immer, ich möchte unbedingt mal weg von zu Hause und irgendwie schauen, okay, möchte ich, habe ich das Bedürfnis, das innere Bedürfnis, auch wieder nach Bayern zu gehen? Und je öfter ich jetzt nach Bayern fahre, desto größer ist die Sehnsucht und freue mich.
Und wie hat sich erstmal der Schritt hierher angefühlt? Weil ich kann mir vorstellen, ja, du hast also da irgendwo in der bayerischen Idylle ins trubelige Hamburg. Wie war das für dich, jetzt hier auch anzukommen? Du bist jetzt seit 5 Jahren hier?
Nee, seit 2,5.
Also ich seit 2,5. Du bist quasi jetzt zum Bachelor.
Der Bachelor, 5. und 6. Semester habe ich dann hier gemacht. Habe die ersten 4 Semester in München gemacht. Und bin dann, als es hieß durch Corona, okay, Vorlesungen sind wieder in Präsenz. Dann bin ich nach Hamburg gewechselt. Und erst war der Schritt, glaube ich, super schwer, weil es doch noch so reglementiert war, womit ich nicht gerechnet habe und dann alle irgendwie nur zur Vorlesung kamen und dann wieder gegangen sind. Das heißt, es ist, und ich kannte niemanden hier, aber mittlerweile ist es irgendwie, ja, ist mein Zuhause und ich habe mich voll drauf eingelassen und gesagt, okay, es kann auch sein, dass ich noch länger hier bleiben möchte. Und so kam es ja dann auch, dass ich noch meinen Master eben jetzt hier gemacht habe. Und ja, ich glaube, Ankommen ist generell immer ein Prozess. Und natürlich, wenn keine Vorlesungen ist oder so, wie lernst du Leute kennen? Das war erstmal ein bisschen schwierig, aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Sind die Hamburger denn anders drauf als die Bayern?
Ja.
Ja, okay. Was die Geselligkeit betrifft, so ein bisschen kühler, aber verbindlicher.
Das Bier auch.
Das Bier ist auch anders.
Ja, anders, ja. Nee, also die Hamburger sind, würde ich sagen, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kühler und distanzierter, aber vielleicht auch ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber auch ehrlicher. Ich glaube, der Bayer, der kann dann auch schon mal für irgendwie eine Zeit lang ganz gut mit dir sein und dann wieder nicht. Ich glaube, das ist hier in Hamburg nicht so. Und tatsächlich, glaube ich, meine engste Freundin, die ich hier in Hamburg gefunden habe, ist auch Hamburgerin und ist jetzt nach Regensburg gezogen. Ich weiß aber, die bleibt. Also ich glaube, wenn man es dann so einmal in das Herz von einem Hamburger geschafft hat, dann bleibt es auch.
Okay.
Ich glaube, das ist in Bayern vielleicht noch mal ein bisschen anders.
Ja.
Was würdest du sagen, vermisst du hier manchmal an deiner Heimat?
Ich glaube, so Biergarten.
Also jetzt stimmt, gibt es nicht so gibt's viel, richtig ja. so wenig, ja.
Also ich finde das einfach nett, irgendwie am Nachmittag oder am Abend sich eine Brotzeit zu nehmen, gar nicht unbedingt um Bier zu trinken, mhm. sondern, aber einfach sich mit Freunden zu treffen. Mhm. Ich finde das einfach nett.
Ja.
Also ich glaube, so Biergarten, aber auch der Dialekt. Ja, der Dialekt, das fehlt.
Macht auch so ein Heimatgefühl. Ja,
total. Wenn ich das höre, dann denke ich mir, oh Gott, ja. Zu Hause. Danke. Zu Hause. Ja.
Sag mal, Eva, und wir haben dich ja eingeladen, weil du was ganz Spannendes zu erzählen hast. Nämlich, weil was ansteht, was nicht so ganz gewöhnlich ist. Das heißt, du übernimmst den Betrieb in dritter Generation jetzt dann?
Vierter.
In vierter Generation deiner Familie sozusagen. Und bist dann Unternehmerin im Brauereiwesen. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Wie nennt man das denn?
Ja, doch. Stimmt. Genau so.
Genau. Und, aber ich kann mir vorstellen, dass, also gerade Bayern, du bist 27, traditionelles Familienunternehmen, ich glaube seit 1919 oder so, ne? Hat dein Opa das, glaube ich, gekauft?
Genau, also relativ früh, aber die Brauerei gibt es schon 1620.
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ins Spiel kommst, dieses Unternehmen zu übernehmen? Also wessen Idee war das? Stand das überhaupt zur Diskussion, dass ihr Ladies euch das unter euch ausmacht oder wie war es? Hast du hier geschrien? Keine Ahnung.
Ja, es war so ein bisschen, dass ich hier geschrien habe. Also ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich immer an Papis Hand überall mit hingehen wollte und für mich war irgendwie schon als kleines Mädchen, dass ich so werden will wie der Papi und meine Schwester wollte immer so werden wie die Omi und die war Ärztin und deswegen war das, die Weichen waren schon ganz früh gelegt, so was wir so erzählt haben damals. Und der Prozess wurde dann irgendwie verstärkt, je mehr Einblick ich auch bekommen habe, was mein Vater da eigentlich wirklich macht und dass es nicht nur irgendwie zum Wirt gehen und da mal mit jemandem sprechen ist, desto fester wurde aber mein Interesse dann doch da dran und auch, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, auch im Betrieb zu sein und mit den Menschen mich auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich auch fest dazu entschieden. Meine Schwester hat sich fest dagegen entschieden. Es war immer klar, dass mein Vater nur wollte, dass es einer übernimmt, einfach, dass es nicht zu Streitigkeiten kommt. Das war in der vergangenen Generation, also in der Generation meines Großvaters. Der hat es zusammen mit seinem Bruder gemacht. Das ist natürlich, wenn da zwei Leute mitreden, du musst dich immer abstimmen. Mhm. Du triffst keine Entscheidung alleine. Die einen mögen das, die anderen nicht. Bei dem einen funktioniert es, bei den anderen nicht. Und mein Vater hat eben aus der Erfahrung heraus gesagt, er möchte oder hätte das gerne, wenn es eine von uns beiden machen will, dass es dann auch wirklich nur eine Person macht. Und nachdem meine Schwester die Ältere ist und sich dann dagegen entschieden hat, hatte ich freie Bahn und habe mich dann dazu entschieden, war damals 17 und wurde dann... Du hast dich
mit 17 dafür entschieden, das ist ja echt
genau.
Verdammt jung. Da wissen die meisten Menschen noch überhaupt nicht, in welche berufliche Richtung es gehen soll. Für dich war das da schon klar, mit 17, ich übernehme da.
Ja, also ich habe mit 17 Abi gemacht und dann ist natürlich die Frage, okay, was machst du nach dem Abi? Mhm. Dann habe ich natürlich gesagt, ich möchte das machen, das war immer mein Traum. Ich habe auch irgendwie über gar nichts anderes nachgedacht als das. Das war irgendwie einfach klar, dass ich das mache und wurde dann zu meinem 18. Geburtstag Gesellschafterin. Und dann war das natürlich irgendwie noch mal ein bisschen fixer und der erste Schritt war so eingeleitet und das war... eine ganz große Geste natürlich auch für meinen Vater, das Vertrauen, das er mir da entgegenbringt, aber für mich natürlich dann auch eine Verpflichtung und eine Erwartungshaltung, die an mich ging, der ich mir vorher, glaube ich, nicht bewusst war. Aber die Entscheidung war ganz früh irgendwie, dass ich das machen möchte. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ich habe das ein bisschen heiß über Kopf entschieden. Ich habe einmal gesagt, tschüss, ich gehe jetzt. Ich habe es niemandem gesagt in München. Und habe an meinem Geburtstag, ich habe Ende August Geburtstag und habe dann gesagt, okay, ich bin in 1,5 Wochen startet für mich die Uni in Hamburg. Ich wohne nicht mehr hier, ich bin schon ausgezogen. Da habe ich das erste Mal dann stark drüber nachgedacht, ob ich das wirklich möchte oder ob ich einfach nie über was anderes nachgedacht habe. Und habe dann gesagt, boah, nee, ich will das eigentlich überhaupt nicht. Dann wollte ich Kindergärtnerin werden, dann wollte ich Kinderkrankenschwester werden, dann wollte ich professionelle Babysitterin werden. Also ich habe mir so alles mit Kindern wirklich dann so gesagt, nee, wirklich gar nicht ins Büro.
Und das finde ich ja ganz spannend, weil bis jetzt klang das ja relativ klar. Ich mache das, ich bin mit Papa in der Hand mitgegangen, ich bin mit 18 schon Gesellschafterin. Und dann kam plötzlich von Ben, wo du gesagt hast, oh Gott, ich mache vielleicht doch was ganz anderes. Was ist da passiert in dir oder vielleicht um dich herum, dass du da auch nochmal für zumindest eine bestimmte Zeit in Zweifeln gekommen bist?
Ich weiß gar nicht. Es gab nicht so das akute Ding, das passiert ist. Ich glaube, 2020 war generell ein schwieriges Jahr für mich, mal ganz abgesehen von Corona, war es für mich ein schweres Jahr irgendwie mit Freunden und Familie. Und dann habe ich generell viel überdacht, weil es auch einige Todesfälle gab, auch von jungen Leuten. Und dann war ich so, okay, gehe ich eigentlich gerade den richtigen Weg? Mache ich alles so, wie ich das will? Und dann, ja, habe ich irgendwie gesagt, okay, ich muss nochmal weg. Ich muss mich nochmal abkapseln. Mein Internat war in Bayern. Ich war immer, meine Ausbildung habe ich in der Brauerei in Bayern gemacht. Und dann mein Studium da auch angefangen. Habe ich gesagt, ich muss weg. Ich muss einfach mal gehen. Und dann mal schauen, ob ich wieder zurück will. Und genau das habe ich dann einfach ganz spontan gemacht. Habe nur mit meiner Schwester drüber geredet und dann war ich weg.
Das heißt, so ein bisschen Abstand auch kriegen und so merken, alles klar, ist es das mir wert und passt das zu mir oder nicht?
Okay. Ja, genau.
Du warst aber auch noch im Ausland zwischendurch, richtig?
Ja, ich habe so ein Gap hier gemacht, dass ich noch 17 war. Bei meinem Abi war ich dann Au-pair in England. Aber sonst in Österreich,
mal so, viel okay.
Auf der Messe. Nee, außer das finde ich ein bisschen flach gefallen durch Corona, aber habe dann einfach an den weitest entfernten Punkt in Deutschland gezogen,
ja.
Was auch fair ist.
Und wie hast du den Weg dann wieder zurückgefunden? Also die Phase des Orientierens und Zweifeln ist ja jetzt anscheinend vorbei.
Ja.
Gab es für dich dann nochmal so ein, was weiß ich, Magic Moment oder irgendein Moment, wo du für dich gemerkt hast, nee, doch, das ist es eigentlich und ich will in die Fußstapfen meiner Familie treten und die Brauerei weiterführen.
Ja, das gab's. Ich war, ich habe dann schon immer mehr wieder doch dazu tendiert. Es war dann so ein schleichender Prozess und dann bin ich nach Hause gefahren und meine Eltern waren nicht da und ich fahre meistens so los, dass ich irgendwann nachts ankomme und dann habe ich das Tor aufgemacht und dann drehe ich immer eine Runde im Brauereihof. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, mache ich immer. Und dann habe ich das alles so gesehen und dachte mir so, ja, das ist es. Und dann war das irgendwie so, dann wusste ich, ich will nur da sein, jetzt.
Cool, also ja. So nach deinem, das Gefühl hat dann einfach ja. Gepasst. Bier und Emotion.
Ja, Bier und Emotion, genau. Das ist
der Titel der Folge.
Ja. Sag mal, und wie ist das, wir hatten ja auch schon ein paar Gäste im Podcast, die auch so jung schon, jetzt sind die Kronkorken runtergefallen, ja. So jung schon Verantwortung übernehmen und so ein großes Ding machen. Wie ist das für dich? Gibt es da auch Momente, wo du kalte Füße kriegst oder wo du auch merkst, so, puh, was habe ich mir denn dabei gedacht? Spielt das auch eine Rolle? Oder sagst du, nee, es überwiegt einfach die Riesenlust, das Ding anzupacken und da was zu machen? Wo stehst du da?
Ich glaube, der nötige Respekt gehört dazu und auch das ernst zu nehmen, dass ich Verantwortung trage, dann auch für unsere Mitarbeiter. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, dass ich dann nicht einfach leicht da dran gehe und sage, Gott, ja, das kriegen wir schon hin, sondern dass ich das schon ernst nehme. Aber ich habe mega Lust und ich glaube, ich habe meine ganze Ausbildung und irgendwie mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass ich genau das machen kann irgendwann. Aber natürlich sage ich auch, okay, ich habe jetzt irgendwie nur eine Ausbildung gemacht und meinen Bachelor und dann meinen Master. Ich würde schon gerne noch Erfahrung sammeln, weil ich weiß nicht, wie gut es ist, mit Mitte, Ende 20 dann plötzlich der ganzen Belegschaft zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, ohne jegliche Berufserfahrung. Also gerne würde ich nochmal irgendwie Erfahrung sammeln. Wenn das nicht möglich ist, ist das auch okay, dann wachse ich da schon rein. Aber ich habe Lust. Ich glaube vor allem, dass ich eine Frau bin, dass ich eine junge Frau bin, die einzige irgendwie im Wettbewerb, die eine Junior-Chefin haben werden. Das macht noch mal mehr Lust. Und die sind alle schon eingestiegen und dann.
Ja, ich habe also ein paar Pressefotos gesehen, wo du die einzige Frau bist,
ja.
Mit dir Krug und sonst nur Männer in ihren Lederhosen und du im Dirndl.
Ja.
Genau.
Also du bist so ein bisschen auch Exotin zumindest als Frau in einem Brauereibetrieb.
Ja.
Also ob das für dich eine Rolle spielt, hast du so ein bisschen ja gerade schon beantwortet. Und trotzdem würde ich gerne da noch ein bisschen tiefer gehen. Also wie ist das sozusagen anscheinend eher so Männerdomäne als Frau? Und du bist ja jetzt ja auch längere Zeit dann auch schon als Gesellschafterin und so weiter. Mhm. Dabei, wie ist das so als Frau? Also was sind vielleicht da auch Herausforderungen und was hast du für ein Mindset, wie du mit denen dann vielleicht auch umgehst?
Ich habe das Gefühl, ohne das pauschalisieren zu wollen, aber ich habe das Gefühl, dass es am Land, manchmal in Bayern, noch ein bisschen schwieriger ist, wenn man als Brauereichef keinen Sohn hat, der das Ganze übernehmen soll. Dadurch, dass ich mit 17 mich aber schon dazu entschieden habe und auch öffentlich dazu entschieden habe. Und dann hatten wir, da gab es einen sehr bezeichnenden Moment und wir hatten eine Veranstaltung und ich sollte mit zum Bieranstich das erste Mal mit nach oben auf die Bühne. Und dann stand ich hinter meinem Vater und dann standen zwei Stadträte, glaube ich, vor uns und dann haben die sehr ordinär über meinen Vater und mich gesprochen. Ja, der hat ja nicht mal einen Sohn, der soll das machen. Und dann hatte ich so instant Tränen in den Augen und dann habe ich gesagt, Papi, ich will nicht, ich möchte da nicht hoch. Und dann hat er mir so zwei leere Maskrüge in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, jetzt erst recht. Und das war irgendwie so der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich weiß, dass ich das kann, ich bin eine starke Frau und es macht nur noch mehr Lust, irgendwie das Gegenteil zu beweisen. Ich glaube aber schon, dass ich mit einem anderen Feingefühl auch an die Situation rangehen muss, vor allem vielleicht auch an die Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen, die jetzt einfach das nur gewöhnt sind, irgendwie in einer reinen Männerdomäne zu arbeiten. Aber auch da hat mein Vater irgendwie versucht, den Grundstein schon zu legen. Wir haben jetzt viele Auszubildenden, die weiblich sind und das so ein bisschen schon sich da öffnen, dem weiblichen Geschlecht.
Aber ich finde es irgendwie ganz spannend. Aber ich bin natürlich, also lebe irgendwie seit langer Zeit in Hamburg. Und in Hamburg wäre das ja irgendwie gar kein Ding. Also dass sozusagen im Jahr 2024 irgendwie noch ein Ding ist, ob ein Mann oder eine Frau eine Position hat. Aber du beschreibst, ja, hast du das relativ früh gespürt, dass es irgendwie doch noch ein Unterschied
ist. Und offensichtlich auch von deinem Vater das Vertrauen gekriegt. Ne? Ich glaube, das macht auch noch mal was. Und deine Mutter, hat die dich da auch drin bestärkt? Oder hat die gesagt, oh, ich lass sie das mal machen?
Also Brauerei war generell immer Papis Ding. Man kann sich da nicht so einmischen. Aber natürlich hat sie in der Erziehung unser Selbstbild und unseren Selbstwert natürlich geprägt und uns ja auch darin bestärkt, dass wir starke, unabhängige Frauen sind, das machen können, was wir wollen und egal in welcher, ob das in einer männerdominierten Branche ist oder in einer typischen Frauenbranche, ganz egal, wenn wir wirklich wollen, können wir auch in allem gut sein und das hat natürlich erziehungstechnisch spielt das auch eine Rolle. Ich glaube, jetzt mittlerweile hat sich das schon gebessert. Ich meine, es war vor 10 Jahren auch diese Situation da bei diesem Fest, aber ja, es ist schon bezeichnend, dass auch im ganzen Wettbewerb ich die einzige Frau bin, die das übernimmt. Aber es gibt ja tolle Vorbilder, auch von großen Brauereien, die von Frauen geführt werden. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen.
Okay. Ja. Und hast du so Visionen, was du so alles so verändern willst? Also hast du schon so Ideen und denkst, oh, das, da hätte ich Lust zu und das will ich gewinnen?
Also nicht jetzt so ganz konkret. Früher wollte ich immer, dass unsere Lastwagen dann pink sind oder so. Also so. Ja, was man dann so sich irgendwie als Mädchen so typisch vorstellt.
Nein, aber ich meine so dieser Blick als Frau von außen in diese Domäne rein und da gibt's wahrscheinlich ganz, ganz viele Ideen, wo du denkst, oh, und das werde ich irgendwann nochmal und da habe ich Lust drauf.
Ja, ich glaube, Wirtschaftspsychologie studiert habe, gehe ich aus einer bisschen anderen Situation ran als mein Vater. Der hatte so mit Konsumentenpsychologie oder auch Werbepsychologie, Personalpsychologie nicht so viel am Hut. Der hat BWL klassisch studiert und noch eine Zeit lang Jura nebenbei. Das heißt, der hat das ganz anders von einem anderen Punkt ausgeführt, was sicher zu der Zeit auch super funktioniert hat. Aber den richtigen Führungsstil, glaube ich, den finde ich dann erst so ein bisschen learning by doing. Aber für mich ist es irgendwie wichtig, dass wir als Team zusammenarbeiten und dass ich mehr Fokus darauf lege. Ich glaube, das ist das einfach, was mein Vater über die ganzen Jahre gelernt hat. Ich würde das gerne von Grund auf richtig machen, je nachdem, was richtig ist, für uns richtig. Aber so Großveränderungen im Familienunternehmen, das sollte oder möchte ich nicht von 0 auf 100 irgendwas verändern. Das muss dann irgendwie schrittweise passieren und langsam. Und oft muss auch gar nicht so viel verändert werden, sondern nur ins aktuelle Jahrhundert gebracht werden.
Kann ich mir auch vorstellen, in so einem Traditionsbetrieb, dass es ja auch gar nicht so einfach ist. Und was ich mich auch gefragt habe, also die Entscheidung, das zu übernimmst, ist relativ früh gefallen. Und das, was ja dann gerade in Familienbetrieben ja immer ganz spannend ist, wie wird so dieser Übergangsprozess gestaltet? Also wann sozusagen hört dann der jetzige Chef oder Chefin auf? Hört derjenige komplett auf oder ist er irgendwie noch als Senior irgendwie dabei? Das sind ja auch so Sachen, wo so auch viele Konflikte drin liegen können und das gibt's in eurer Familiengeschichte wahrscheinlich auch schon gute und nicht so gute Beispiele. Habt ihr euch da auch schon Gedanken drüber gemacht, wie ihr sozusagen diesen Übergang gestalten wollt? Und vielleicht auch gerade so, wenn da so zwei Generationen sind, das kann ja ein großer Gewinn sein, aber das kann natürlich auch viele Konflikte bürgen, wie ihr damit umgehen wollt, also vor allem du und dein Papa.
Ja, also ich glaube, ich kann sehr viel von meinem Vater lernen und das ist mir auch wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, einzusteigen und dann ist er komplett raus. Ich glaube, es ist wichtig, dass er mich auch eine Zeit lang begleitet. Wir haben uns ursprünglich waren 2 Jahre Einarbeitungszeit angedacht. Wir haben das jetzt auf 1 Jahr verkürzt und dass er mir dann noch im Folgejahr diese Einarbeitung dann noch 1 Jahr beratend zur Seite steht, wenn ich ihn brauche, also nur so auf Anfrage. Mhm. Genau, und nächstes Jahr, 1.7., steige ich ein als Geschäftsführerin und dann nach 1 Jahr ist mein Vater aber auch raus.
Und er ist dann auch komplett raus.
Also er ist dann auch komplett raus. Also er sehnt diesen Tag auch, er sehnt sich nach diesem Tag. Also es ist nicht so, vielleicht kennt man diese Geschichte, dass man sich dann, das ist so das Baby und man möchte das nicht hergeben und man nicht kommt nicht raus. Ja, genau. Das ist bei meinem Vater tatsächlich ein bisschen anders. Der möchte die Zeit mit meiner Mutter verbringen und der hat dann auch lange gearbeitet und lange irgendwie auch gewartet auf mich und dann ist es auch okay.
Ist für dich ja ganz schön, weil ich finde, die Fälle, die ich kenne, die dann schwierig sind, ist dann eben immer, wenn dann sozusagen ein Elternteil nicht so richtig loslassen kann und dann trotzdem die ganze Zeit noch irgendwie Ideen hat. Und das ist natürlich auch ganz schön für dich, dass du dann weißt, nach dieser Einarbeitungsphase, du kannst auch deine Ideen einfach umsetzen und du bist dann ja wirklich dann auch die einzige Chefin im Ring, kann man ja so sagen.
Ja, also ich finde das auch, also auch er ist da sein ganzes Leben lang aufgewachsen und hat da immer gearbeitet und sein ganzes Herzblut reingesteckt. Aber genauso schön ist es für mich dann auch zu wissen, okay, er lernt mich ein und er gibt mir alles weiter, was wichtig ist. Aber um mir den nötigen Respekt auch zu erarbeiten, egal von wem, ist es dann auch wichtig, dass er sagt, okay, bis hierhin und jetzt verabschiede ich mich und dann war es auch gut und er ist ja dann nicht aus der Welt. So, er kann ja trotzdem noch zu jeder Veranstaltung gehen, aber nicht mehr in der Rolle oder als Ansprechpartner. Das muss dann schon ein Cut sein.
Ja, und es braucht, glaube ich, auch diese lange Vorbereitung, ne? Wenn du sagst, so, oh, mit 17 ist das schon gefallen, die Entscheidung, und dann gibst du ab und zu mal wieder die Sichtbarkeit. Aha, das ist sie also, wahrscheinlich.
Ja.
Also du, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, da im Mittelpunkt auch zu stehen und dann so ein bisschen hergezeigt zu werden. Ach, naja, und dann führst du das Unternehmen, und ich bin immer geneigt, jetzt bayerisch zu reden. Und gab es denn auch Menschen im Umfeld, die da richtig zugesprochen haben und sich richtig gefreut haben auch für dich? Also gab es da auch viele, vor allen Dingen Frauen, die gesagt haben, oh cool, dass du das machst?
Ja, eigentlich der Großteil. Also es gibt, ich glaube, der Mensch, der mich am kritischsten gefragt hat, ob ich mir sicher bin, war mein Vater oder auch meine Schwester. Aber der Rest war so, ja, das passt voll zu dir und ja, klar machst du das. Und das war irgendwie für jeden klar und die bestärken mich da irgendwie alle drin. Aber ich glaube, weil ich mir auch jetzt vor allem so sicher bin mit der Entscheidung, aber auch schon früher, so aus der Grundschulzeit oder so, die haben dann immer gesagt, ja, und dann kauf mal das Bier bei dir und halt so
irgendwie ganz... Du hattest wahrscheinlich immer gute Freunde.
Ja, so ungefähr. Aber ja, die Herausforderung, dass jemand das nicht für gut empfindet oder nur vorne rum vor mir, das gibt's immer. Im Zweifel ist mir das egal, weil ich mein Ding mache. Aber dieses im Fokus stehen, ich glaube, das ist das, was für mich schwieriger war, dann doch meinen eigenen Weg zu gehen, weil man eben diese, ich habe mich dazu entschieden mit 17 und dann, wenn du dann eben schon so gezeigt wirst und Papi ist auch stolz und die Mitarbeiter wissen das und so, so, dann kannst du nicht mehr irgendwie dich zurückziehen und irgendwie nochmal kritisch sein und dir so denkst, habe ich die richtige Entscheidung getroffen?
Ja, die Erwartungen sind dann auch schon
und
da,
das
ne?
Ist viel Druck auch da.
Und das setzt mich oder hat mich wirklich ganz stark unter Druck gesetzt, ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, aber jetzt retrospektive weiß ich, dass ich einfach unter Dauerstrom stand, irgendwie auch gefallen zu müssen, egal, sei es bei einer Veranstaltung, wo ich irgendwie mit meinen ganzen Grundschulfreunden, ich bin mit 13 aus der Internat gegangen, wo ich mit meinen ganzen Grundschulfreunden irgendwie einen drauf machen wollte, wusste ich, muss mich immer unter Kontrolle haben, weil ich mit anderen Augen gesehen werde als jemand, der nicht in diese Position
kommt. Du bist halt letztendlich, und das wird ja noch stärker werden, irgendwie eine repräsentative Person, also wahrscheinlich bei dir in der Region dann eine Person der Öffentlichkeit, also ein kleiner Promi.
Ja.
Und ich glaube, mit dieser Frage müssen sich ja viele irgendwie auseinandersetzen, die wie auch immer in der Öffentlichkeit stehen. Was ist dein Weg, wie du damit umgehst, dass du einfach in vielen Situationen irgendwie die Tochter von und jetzt bald die Chefin von der Brauerei bist und vielleicht viele dich vielleicht auch ein bisschen auch irgendwie mehr beäugen als irgendjemand an. Also es ist für dich ja schwerer, als auch unterm Radar einfach mal zu fliegen.
Ich glaube, sich seiner selbst eben bewusst zu sein, dass ich eben nicht nur Geschäftsführerin von bin oder jetzt Tochter von, sondern dass ich bin und dass egal, wie sehr ich in der Öffentlichkeit stehe, nur was die sehen, bin ich ja nicht komplett. So, ich werde für die immer dann die Geschäftsführerin von sein und jetzt gerade bin ich die Tochter von oder die Juniorchefin von. Aber das bin ich ja nicht komplett. Das heißt, es ist total wichtig für mich, dass ich mich sehr mit dem identifiziere, was ich mache und auch genau dahinter stehe. Aber das bin ja nicht nur ich. Mir das vor Augen zu halten, dass ich auch eine andere Seite habe und dass das, was die sehen, ja nicht alles ist. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und das auch zu trennen. Also auch wenn ich da wohnen werde und dann genauso wie bis bei in meiner Kindheit war, das super nah an mir dran ist, habe ich auch noch ein Privatleben. Mhm. Also ich möchte, dass ich immer ansprechbar bin und bin für alle da, gar kein Problem. Aber irgendwo gibt es dann vielleicht auch Momente, wo ich sage, okay, bis hierhin und dann. Mhm.
Und wie schaffst du das, das auch einzufordern? Das ist ja so, jetzt sind wir so gerade schon bei den Do's und Don'ts, würde ich sagen. Was würdest du empfehlen aus deiner Erfahrung, was gut ist zu installieren oder gut ist, um zu wissen, mein Selbstbild besteht auch aus mehreren unterschiedlichen Anteilen. Wie kriege ich das hin, da selber noch einen Überblick zu haben, dass ich mich da nicht völlig verausgabe für eine Sache und ich mich da noch ja gesund erhalte auch mit all dem?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr gut daran ist, in Extremen zu leben. Das heißt, wenn ich dann irgendwie in der Brauerei, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mich total darauf einschieße und dass mich dazu tendiere, mich selbst ein bisschen zu verlieren und mich viel zu sehr darauf einschieße. Und ich glaube, das, was mich zurückholt, ist in erster Linie meine Familie und meine Freunde, die mir dann irgendwie doch immer auch zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe.
Das heißt, sie würden auch sagen, Eva, ja. Vorsicht.
Ja, vor allem die mich nicht von zu Hause kennen, sondern zum Beispiel die mich jetzt nur hier in Hamburg kennen oder die mich gar nicht in Bezug mit der Brauerei kennen. So, die können mich sehr gut wieder zurückholen. Aber ich glaube, es ist vor allem irgendwie Zeit mit mir selber zu verbringen. Ich bin seitdem ich hier in Hamburg wohne, auch in Therapie. Auch das hat super geholfen, um irgendwie mit meinem Selbstbild klarzukommen, selber zu wissen, wer ich bin und was ich will. Und darauf kann ich jetzt aber auch vertrauen. So, ich weiß irgendwie, ich glaube, man weiß nie zu 100%, wer man ist. Aber
wäre auch schön, wenn man sich immer wieder auch verändern kann. So,
ja, oder? Ich glaube, ich weiß sehr gut, meine Stärken und Schwächen einzuschätzen und sich das vor Augen zu führen und das auch, sich dafür Zeit zu nehmen und das nicht irgendwie einmal im Jahr, sondern regelmäßig und dann auch Zeit für mich selber.
Das klingt so, als wäre diese Zeit in Hamburg für dich schon eine ganz wichtige gewesen, auch so in Bezug auf Selbstfindung, auf zu gucken, wer bin ich, auch Umgang mit Herausforderungen. Und das wäre da irgendwie auch so ein Hamburg-Teil in dir, der genau mit der Therapie, mit Freundschaften, mit was, mit vielen Sachen zu tun hat, die du vorher vielleicht nicht hattest. Ja. Ich nenne jetzt einfach mal Hamburg-Teil für all diese gesunden Sachen, die du aufgebaut hast. Und den wirst du vermutlich ja auch mit nach Bayern mit runternehmen und wo wird er dich vielleicht beeinflussen und wo wird er dir vielleicht auch helfen, weil den gab es ja vielleicht vor 5-6 Jahren noch nicht so stark und den wirst du ja vermutlich auch immer weiter in dir tragen, kann ich mir vorstellen.
In allem. Also ohne Hamburg wäre die Entscheidung, das zu machen, wirklich, weil ich das will, aus meinem tiefsten Inneren so nicht gefallen und ich glaube, dann würde ich auch nicht erfolgreich damit werden, weil es dann nicht eine Entscheidung von mir heraus gewesen wäre. Das heißt, das werde ich immer mit mir tragen, jeden Tag, wenn ich dann ins Büro gehen werde, wird dieser Hamburg-Teil in mir sein. Ja, ich glaube auch das Nordische vielleicht ein bisschen eben, dass man nicht zu jedem immer sofort offen und herzlich und super lieb sein muss, sondern dass man auch mal, wenn einem was nicht passt, dass man ehrlich ist oder kühler ist und die Distanz zu wahren. Ich glaube auch, dass es unterbewusst schon so ein bisschen auf mich übergeschwappt, was auch wichtig ist. Ja, zu einem Du ist immer schneller Arschloch gesagt als zu einem Sie. Man darf da so ein bisschen Distanz wahren. Aber ja, generell, ich glaube, jeden Tag, wenn ich ins Büro gehen werde, weil die Entscheidung aus tiefstem Herzen gefallen ist und das nur, weil ich nach Hamburg gegangen bin.
Ja. Ja, und dir wahrscheinlich auch wirklich Zeit zu geben, ne? Zu überprüfen, ob das Gefühl da echt ankommt. Das Gefühl zu Bier und zu dem, was du machen willst und so, ne?
Ja. Und dieses wirklich auch nochmal nach außen treten. Also das hast du ja ganz bewusst gemacht. Also ich kann eigentlich die Entscheidung nur treffen, wenn ich einmal auch von da außen drauf gucke und da mal wirklich rausgehe. Und das ist ja, glaube ich, allen Menschen zu empfehlen, die irgendwie nicht so richtig wissen, wo will ich hin, einmal von außen drauf zu gucken und passt es dann immer noch so. Das ist ja...
Ja, und sich auch eine Alternative zu überlegen. Ich meine, erstens kann man sich noch umentscheiden und man stellt irgendwie fest, okay, das passt doch nicht in meine Lebensplanung. Und auf der anderen Seite ist ja auch die Branche, die sich verändert und auch das Unternehmen verändert sich. Die Braubranche ist eine, die... Also man spricht immer drüber und jeder denkt, es wird so viel Bier getrunken, aber der Bierabsatz ist seit Jahren, geht ja nach unten. Das heißt, auch eine Alternative sich zu suchen, wo man sagt, okay, damit bin ich auch glücklich, wenn das nicht so kommen sollte, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht Brauerin gelernt oder Brauingenieurswesen studiert, weil ich gesagt habe, okay, wenn...
Stimmt, das wäre sehr, sehr speziell, ne?
Genau, und dann habe ich gesagt, nee, weil wenn ich nicht die Brauerei übernehmen kann, dann... will ich nicht in irgendeine.
Ja.
So, da habe ich nicht den Bezug dazu.
Ja, verstehe.
Und dann hätte ich das nicht gemacht mit der Brauerei. Hätte ich was anderes gemacht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, die Do's und Don'ts.
Die Do's und Don'ts, du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, aber du hast ja auch so ein bisschen was gemerkt, was du unbedingt auch anderen nochmal empfehlen wollen würdest, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind.
Ich glaube, für mich das Wichtigste war, dass ich ganz früh mit meinem Vater schon drüber gesprochen habe und auch mit meiner Schwester, dass wir da immer offen waren, dass sie sagen konnte, so, ich möchte das nicht. Ich konnte sagen, ich kann mir das vorstellen. Einfach, dass man sich Zeit gibt und früh genug Regelungen auch dann trifft. Ich glaube, es gibt leider viel zu viele Beispiele, wo plötzliche Krankheit oder ein plötzlicher Todesfall jemanden vor eine Situation stellt, mit der er nicht gerechnet hat. Insofern ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man einfach früh genug drüber spricht. Egal, um was es geht, ob es eine Firma ist oder irgendwie generell das Erbthema sollte man irgendwie besprechen oder Nachfolgethema. Und ja, eigentlich habe ich das schon gesagt, dass man schauen sollte, ob man das wirklich möchte und sich da so ein bisschen rausnehmen, ob man nur eine Erwartungshaltung der Eltern oder der Familie erfüllt oder ob es für sich ist, weil man lebt irgendwie das doch für sich das Leben und nicht für die Eltern. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Klar möchte man sie stolz machen und irgendwie das auch weiterführen, aber es ist auch okay, wenn das nicht der eigene Weg ist. Im Zweifel muss man selber sein ganzes Leben damit umgehen. Und also sich von den Erwartungen der Eltern dann auch zu lösen, ich glaube, das ist wichtig, was ich lange nicht gemacht habe, sondern dann eben erst eigentlich schon fast mit meinem fertigen Bachelor dann irgendwie festzustellen, okay, will ich das eigentlich echt? Und dann das erste Mal drüber nachgedacht, was, glaube ich, sehr spät ist. Und andere, die vielleicht mit 17 noch nicht wissen, was sie machen wollen, dann auch schon anfangen, darüber nachzudenken, was sie wollen und nicht erst mit 24.
Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach, dann auch Nein zu sagen. Also ist ja auch viel, genau, Verantwortung und so eine ganze Familiengeschichte dahinter. Und das abzulehnen ist dann ja auch gar nicht so einfach. Also so, gerade wenn man da irgendwie so immer schon drinsteckt und da wird irgendwie aufwächst und vielleicht da ganz viele Erwartungen reingesetzt sind. Und für mich klingt es ja so, als hättest du dir einmal auch diese Option gegeben, auch Nein sagen zu dürfen, was dann für dich die Voraussetzung auch war, zu sagen, ich mach das. Weil ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man gar nicht für sich, genau wie du sagst, trennen kann, sind das jetzt die Erwartungen von außen oder ist es das, was ich auch möchte?
Ja, und ich, dadurch, dass ich, würde ich sagen, dann, ich bin dann 27, wenn ich das übernehme, dann immer noch eine junge Frau, wenn ich weiß ja auch jetzt dann nicht, wo mein Leben noch weiter hingeht. Und mir dann auch freizustellen, zu sagen, okay, ich stelle jemanden ein, der das tägliche Geschäft führt und ich bleibe aber Inhaberin. Ich glaube, dass sich all das offen zu halten und die Möglichkeiten auch zu sehen, das ist mir wichtig, weil ich jetzt auch nicht absehen kann, wo mein Leben mich mal hinführen wird und ich da auch offen bleiben will, was noch so kommt.
Und das ist ja in der Generation jetzt anders als in der Generation deines Vaters zum Beispiel. Der hatte wahrscheinlich nicht so die Wahl zu sagen, so, ich gehe jetzt, sondern da einmal und dann bist du aber auch dabei. So, ne? Das ist natürlich auch der Vorteil. Man kann auch einen Plan ändern.
Ja, und das war immer auch mit meinem Vater so kommuniziert, dass ich sagen kann, okay, ich muss es ja nicht gleich verkaufen, sondern ich arbeite dann 3 Tage remote, dann schaut man, dass das irgendwie möglich ist und dann bin ich im Sommer viel an den Wochenenden da. Oder, also es gibt so viele Modelle. Du hast
wahrscheinlich gute Modelle im Kopf, ja, die er gar nicht so denken kann, ja, ne, wahrscheinlich.
Deswegen, auch als es um die Nachfolge ging, mein Vater, glaube ich, hätte gerne gehabt, dass ich auch früher schon gekommen wäre, am liebsten nach dem Bachelor oder jetzt auch direkt nach dem Master, was ich nicht wollte und ich ihm auch so gesagt habe, dass ich da einfach noch nicht dazu bereit bin. Sollte es aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht gehen, würde ich das natürlich machen. Aber dann habe ich ihm auch das erste Mal gesagt, so, Papi, wenn du wirklich keine Lust mehr hast, dann stell doch so einen Interimsgeschäftsführer ein. Dann meinte er so, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Das ist,
was, wie heißt das? Wie wird das geschrieben?
Das ist irgendwie nett, also, weil es gar nicht so in seinen Konzept passt.
Ich kann ja was für dir lernen.
Was hast du noch vor, in Hamburg zu machen, bevor es in gut einem Jahr zurück in die Heimat geht?
Einiges. Also also ich glaube, worauf ich mich am meisten freue, ist meine Masterarbeit abzugeben hier. Und das dann auch zu feiern hier in Hamburg. Aber ich werde hier auch noch, ich bin hier schon Fallschirm gesprungen in Stade. Ich werde hier auch noch Bungee-Jumpen gehen.
Okay.
Also das steht ganz oben. Ich würde hier auch gerne meinen Binnensegelschein machen. Ja, also es gibt irgendwie so einige Sachen, die so auf meiner 30 under 30 Liste stehen, was sich hier in Hamburg noch realisieren lässt. Es wäre natürlich schön, hier auch nochmal zu arbeiten, also einfach in einer Festanstellung, auch befristet, aber einfach auch nochmal zu leben, unabhängig von bis zur nächsten Klausur und von Vorlesung zu Vorlesung, sondern irgendwie mit einem ganz stabilen Rhythmus und
Hamburg genießen.
Ja.
Hast du noch eine Frage an uns?
Stimmt.
Das ist ja schon fast vergessen. Du bist schon fast am Ende.
Ich wollte schon fast abschließen, aber jetzt kommt ja noch die Frage.
Ja, ich habe tatsächlich mir 2 Fragen überlegt.
Das machen die meisten irgendwie witzig, ne?
Weil und eine Frage ist aber ganz einfach, aber das ist irgendwie die Frage, die ich finde, die man am seltensten ehrlich fragt. Und das ist, wie es euch geht.
Ja. Soll ich anfangen, mit großen Augen anguckt. Ja, du hast recht, das ist eine Frage, die man fragt, wie weit ich ins Detail gehen soll. Aber mir geht es gerade ganz gut. Ich bin irgendwie in so einer Lebensphase, wo viel los ist. Ich habe irgendwie 2 kleine Kids, ich habe 2 Jobs, wo das manchmal alles gar nicht so einfach ist, unter einen Hut zu bekommen. Aber gerade kriege ich das irgendwie ganz gut hin, würde ich jetzt sagen. Also irgendwie die Kids sind ganz gut drauf und gesund und ich finde so, dass meine ganzen beruflichen Projekte laufen irgendwie ganz gut. Ich habe ja jetzt bin in meiner Praxis nochmal umgezogen, wo es auch viele neue Sachen jetzt gab, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt so nach einer Phase so des Aufbruchs, kommt so ein bisschen wieder so einer Phase der Ruhe, in der es zwar auch immer noch sehr trubelig ist, aber wo ich sagen würde, ich bin irgendwie so irgendwie im Plan und habe natürlich, arbeite weiterhin immer noch an meiner Work-Life-Balance, aber habe da auch so eine gewisse radikale Akzeptanz entwickelt, dass es so ganz tiefenentspannt vielleicht in der jetzigen Lebensphase noch nicht wird.
Wie schön, radikale Akzeptanz. Ja. Eines meiner Lieblingswörter. Wie geht's mir? Unterschiedlich. Es ist wirklich nicht so einfach zu beschreiben, weil ich ja auch Unternehmerin mit meinem eigenen Unternehmen bin und das seit 3 Jahren und das gerade so eine Phase auch ist, wo ich mich nochmal so neu orientiere und das ist total aufregend, weil neue Projekte auch beginnen, was ja auch immer mit einem, ja, mit so einer Aufregung verbunden ist, aber auch mit und gleichzeitig mit einer Unsicherheit zu gucken, geht das und wo kriege ich da nochmal einen Fuß in die Tür, was gibt's für Themen, die mich vielleicht noch interessieren und mich interessieren immer viele Themen. Und wer kommt vor allen Dingen so zu mir? Wie entwickelt sich der Markt? Das ist gerade dieser Therapie- und Coaching-Markt, der ist ja auch, ja, da ist viel Bedarf auch da. Und ich gucke gerade, dass ich für mich auch nochmal schaue, wo kann ich meine Kompetenzen auch nochmal ein bisschen spielen lassen? Und das finde ich gerade ganz schön, so meine Offenheit da auch nochmal weiter zu behalten. Und da ist Work-Life-Balance auch nicht schlecht. Da bin ich noch keine Meisterin drin, sage ich mal. Und gleichzeitig brauche ich, und da bin ich ganz bei dir, total gut, immer wieder diesen Abstand sich zu holen. Und ich nutze gerade meine kreativen Projekte sehr, um mal Shirley kreativ spielen zu sein und nicht Geld verdienen Unternehmerin. So.
Ja.
Und das finde ich gerade ganz schön, dass das beides so nebeneinander auch sein darf und auch muss, weil sonst hält man das ja gar nicht langfristig durch. So. Genau, von daher aufregende Zeiten und im Grunde genommen alles gut.
Das ist doch schön. Ich finde, dass, wenn man das ehrlich für sich beantworten kann, dass es einem gut geht. Ich finde, darüber denken, also ich weiß nicht, wie das bei euch im Freundeskreis oder so ist. Ich finde, man fragt sich viel zu selten, wie es einem wirklich geht.
Sagt, obwohl ich gut. sagen würde, ich würde sagen, in engen Freundschaften weiß ich das schon.
Ja.
Gut, wir sind auch, unser Berufsstand ist natürlich, wir sind ja Psychologen. Also von daher ist es schon auch dort, fragt man dann nochmal genauer da oder hat so ein Ohr.
Das ist ja schon auch häufig ein bisschen anders gemeint als dieses, ich kann auch dieses Oberflächliche, wie geht's dir überhaupt nicht leiden, weil ich immer so denke, bist du jetzt interessiert daran, wie es mir geht?
Genau.
Oder wir machen irgendwelchen oberflächlichen Smalltalk, ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde eben auch diese Frage, wie geht's dir? Ich finde das ganz schwierig, wenn das Leute nur so als Floskel sagen und gar nicht, weil ich, dann denke ich mir, was soll ich denn dann sagen? Gut.
Ja, und es geht einem gar nicht gut.
Ja, genau, ja.
Ja, und sagen schlecht.
Ja.
Also, genau, das wäre auch mal interessant. Ja. Also auch zu sagen, ja, wenn du willst es wirklich wissen, aber das geht erst eine halbe Stunde lang
länger,
dann. Es dauert länger. Okay, und die zweite Frage.
Ihr habt mich gefragt, woher ich wusste, dass ich das machen will oder wie ich zu dem Ding gekommen bin. Und die Frage ist ja, dass ich das nicht auch weiß, was ihr beruflich macht. Ob ihr denn immer wusstet, was ihr machen wolltet? Ob das so war wie bei mir? Ich wusste ja immer, was ich machen will. Aber wusstet ihr immer, was ihr machen wollt?
Ich kann das ganz kurz erzählen. Ja. Ich habe das letztens erst mal wieder erzählt. Also ich habe mich ja irgendwann für Psychologie entschieden und bin jetzt auch in den Bereich Psychotherapie irgendwann gegangen und auch Erwachsenenbildung. Genau, aber die Ursprungsentscheidung war eben, Psychologie zu studieren. Und ganz viele Psychologiestudierende haben das schon ganz, ganz lange in sich, dass sie das studieren wollen. Das war bei mir überhaupt nicht so. Das heißt, ich hatte 5000 Ideen. Ganz lange Zeit war immer die Idee, ich glaube, ein bisschen mehr meine Eltern die Zahnarztpraxis übernehmen. Also auch da Familienbetrieb könnte ich jetzt auch ein bisschen länger ausführen, mache ich jetzt aber nicht. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Und habe dann auch so eine Phase der Orientierung gehabt, wo ich, glaube ich, von, Musikmanager über Journalist bis hin zu Lehrer alles Mögliche machen wollte, da immer hin und her gesprungen bin. Und dann, und ich finde das eine ganz spannende Geschichte, war ich zum Work and Travel in Neuseeland und saß dann im Hostel und da lag, weiß nicht, ob es heute auch noch gibt, so ein Studienführer, wo alle Studiengänge Deutschlands, so ein grünes Buch, und ich habe das so durchgeblättert und so alle Studienfächer mir mal durchgelesen. Ich hatte da viel Zeit gehabt und bin dann bei Psychologie hängen geblieben und habe das durchgelesen und gedacht, das passt ja perfekt. Das ist ja wirklich genau das, was ich machen möchte. Das sind genau meine Stärken. Ich habe vorher nie drüber nachgedacht. Und ab diesem Moment, wirklich so wie, Liebe auf den ersten Blick, habe ich gedacht, das ist es. Und seitdem habe ich da auch nie wieder dran gezweifelt und bin super happy, Psychologie studiert zu haben. Aber es ist wirklich witzig, dass der Zufall erst so spielen musste, dass ich irgendwie in Auckland mir dann dieser deutsche Studienführer in die Hand fallen musste, um mein perfektes Studien- und dann auch Berufsfach zu finden.
Witzig. Ich habe mich total schwer getan damit. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich fand das total schwierig. Dann hatte ich irgendwie so, also Technikberufe. Ich war nicht gut in Mathe und so. Das war irgendwie schwierig. Und dann bin ich irgendwie, weil ich habe auch Therapieerfahrung, klar, wie viele Menschen. Und irgendwie mochte ich das. Ich dachte, ach, das finde ich toll, so tiefe Gespräche führen und so Methoden, das fand ich schon immer toll. Und habe dann aber den Weg über so Kinder noch genommen und dachte, ach, Kinder sind auch klasse und so. Aber ich wusste es ganz lange nicht. Und ich habe im Grunde genommen mich dafür entschieden, mir das offen zu lassen und einen Studiengang zu wählen, soziale Arbeit, der unkompliziert war, um reinzuschnuppern, weil ich echt nicht wusste so richtig, was ich machen sollte. Und ich ein schnelles Studium brauchte, weil ich mir das selber finanziert habe auch. Und so ein bisschen reingestrumpelt, sage ich mal. Und dann habe ich aber immer gemerkt, mich zieht's immer zu bestimmten Themen, also Mädchen und Frauen zu unterstützen zum Beispiel. Und dann ging es Richtung psychische Erkrankung immer mehr. Und da kam einfach, da habe ich am meisten gelernt, da fiel es mir am leichtesten, Kontakt zu haben, und dann bin ich dabei geblieben. Und letztendlich mache ich wirklich auch das, was mir gerade am meisten Spaß macht, dass ich therapeutisch auch arbeite, genau, und bastel mir meins. Mhm. Und lass mir aber auch offen, falls dann noch irgendwie was von der anderen Seite kommt, das dann auch wirklich nochmal neu zu entscheiden. Und das hat sich auch verändert, finde ich, dass man nicht mehr diesen straighten Weg nehmen muss, sondern auch, keine Ahnung, mit 30, 40, 50 auch nochmal sagen kann, ach, jetzt studiere ich nochmal was anderes.
Ja, steigt
ja, genau. Ja. Aber so, das, was du beschreibst, fand ich ganz interessant. Irgendwann kriegt man so ein Gefühl dazu, wenn man genauer hinhört, so, dass das dann passt.
Spannend. Also ihr wusstet das beide nicht?
Nee. Ich find's toll, dass du das so jung dann auf dem Hof fährst und sagst, super, jetzt werde ich eine Runde,
das
finde ich super.
Also ich finde, als du das diesen Moment, das ist es, finde ich total schön. Also ich finde es echt immer auch cool, wenn Leute einfach genau wissen, was sie wollen und sich wohl damit fühlen. Und es gibt manche Menschen, die suchen ein ganzes Leben und finden es nicht.
Aber vielleicht ist das auch der Sinn, immer zu suchen.
Genau, also ich glaube so, es gibt unterschiedliche Wege, genau. Ja. Aber es hat natürlich auch was von Ankommen bei dir, muss man ja sagen.
Wusstet ihr ja eigentlich früher, was ihr wollt, als ich, weil ich dachte, ich weiß es, aber wusste es ja dann eigentlich erst später, so aus mir raus.
Ja.
Ja.
Also, je nachdem, wie man es dann sieht. Ich wusste es eigentlich immer, aber so richtig gewusst habe ich es dann erst mit 24. Okay. Ich finde, das beides führt ja irgendwie zum Ziel oder alles.
Ja, ich glaube, das ist ja eben unsere Message. Ja. Alle Wege führen zum Ziel und man muss, glaube ich, einfach darauf vertrauen, auch mal ein paar Umwege zu gehen.
Genau.
Ja.
Wenn das nicht spannend. Ein perfektes Schlusswort ist,
oder? Herrlich.
Obwohl wir jetzt natürlich viel
irgendwas
zu wenig,
Bayerisches vielleicht noch bräuchten.
Nee, über Bier haben wir viel zu wenig.
Über Bier haben wir
nicht. Genau, was ich dich noch fragen wollte, und dann können wir auch die Folge abschließen, außer du hast noch eine paar Fragen zu Bayern. Gibt es irgendwie, also Bier ist ja sowas, was alle möglichen Menschen konsumieren, sich super wenig Gedanken drüber machen im Vergleich zu jetzt Wein, wo es ja so super viel Kult darum geht.
Ja.
Gibt es denn etwas, was du sozusagen uns als Biertrinker, das kann man schon auch so sagen.
Ja.
Wir meinen jetzt nicht irgendeine Empfehlung, weil wir wissen ja, was sozusagen deine Empfehlung. Aber so beim Biertrinken an sich, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das machen Leute irgendwie immer wieder falsch und du denkst, ach, oder wo du sagst, das ist so eine Empfehlung zum Biertrinken. Das habe ich mich so gefragt. Vielleicht gibt es irgendwie doch um den Biergenuss oder Konsum nochmal.
Flasche oder Glas, genau.
Ja, also
Büchse oder Flasche.
Ja. Also Weißbier trinkt man aus dem Glas, ich glaube, das weiß man aber mittlerweile. Was mich tatsächlich immer wieder aufregt in der Gastro, das hat man meistens nicht zu Hause, das ist so eine typische Zapfhahn, das hat man meistens nicht zu Hause. Aber der Zapfhahn gehört nicht ins Bier. Also der sollte das Bier nicht berühren. Das ist ja super.
Das Bierglas meinst du, oder?
Nee, das Bier.
Die hängen
das Bier in den Bier.
Also die hängen das dann immer da rein und lassen das dann so aufschäumen. Ich weiß, ihr habt das bestimmt schon mal vor allem beim Weißbier beobachtet, wenn die das dann so schief halten und lassen das dann so reinlaufen.
Ja.
Wie unhygienisch ist das denn? Dann hängt da das Bier von vorgestern noch drin. Ja.
Ja, stimmt.
Ich finde das super unhygienisch. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, also das macht man irgendwie immer noch falsch, habe ich so das Gefühl. Ich glaube,
und
das ist das.
Bist du eher für Flasche oder für Glas? Also jetzt unabhängig auch vom Weißbier.
Es kommt auf die Situation drauf an.
Okay.
Also ich glaube, so eine typische Weghalbe oder irgendwie draußen mit Freunden irgendwie sitzen, dann darf es auch gerne die Flasche sein. Es kommt total auf die Situation an. Ich glaube, es ist auch sehr schön und dem Handwerk entspricht es mehr, es aus dem Glas zu trinken, den Schaum zu sehen, die Farbe zu sehen. Und es ist auch ein bisschen wie eine Zeremonie irgendwie. Aber
ich krieg direkt Lust auf ein Bier jetzt.
Ich auch, ja.
Ja, vor allem bei dem Wetter.
Ja, ja.
Aber es ist ja auch diese Bierbraugeschichten und selber zu brauen und so, das ist ja total in geworden. Ich finde, in den letzten Jahren hat es ja nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, dass überall so Brauereien, kleine Mini-Brauereien auch aufmachen.
Ja, also ich finde das auch mega cool. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Braubranche generell. Aber natürlich ist es viel Craft-Bier, nicht das typische Helle oder das typische Pils, weil da der Markteintritt einfach viel zu schwer wäre, wenn du dann bei dieser klassischen Sorte bleibst. Ich finde das cool, aber also jetzt in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, der vielleicht auch eher in der Bubble ist, trinken das nicht so viele. Da ist das dann vielleicht auch für, das trinkt man aus einem ganz anderen Glas. Das ist dann eher schon wieder so Richtung Wein. Das ist was vielleicht für einen besonderen Anlass, aber jetzt nicht so das, was ich mir im Biergarten bestellen würde. Ja.
Das ist nicht so traditionell.
Ja, es hat irgendwie nicht so dieses typisch gemütliche und gewöhnliche im Biergarten sitzen.
Du machst doch nochmal einen Bier-Podcast, merke ich gerade. Gibt's nämlich gar nicht, ne?
Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht tatsächlich.
Ich weiß auch nicht.
Hopfen und Malz.
Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ihr die Runde jetzt so bayerisch abschießen könnt.
Gut.
Wo ihr schon so drin seid.
Gut.
Ich halte mich jetzt einfach zurück.
Ja.
Und ihr könnt jetzt einfach schon nochmal im Bayerisch den Podcast beenden.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gar kein Problem. Ja, das.
Komm gut ja. rüber. Ich kann das nicht.
Ich dachte, du kannst es. Nee.
Ich kann das nicht.
Also, rüber sagt man eigentlich generell nicht, sondern ja. Umi.
Umi. Komm gut, Umi.
Also. Ja, Kim Gott, Rieber, vielleicht gibt's sagen das irgendwelche, jetzt sagt man es in verschiedenen Orten, aber also Kim Gott, Umi, geil. Also,
aber was wäre so eine typisch bayerische Verabschiedung jetzt ja. In so einem Kontext wie hier?
Tittich. Tatsächlich, da gibt's auch eine witzige Anekdote, man kann das sehr falsch, wenn man das ganz schnell sagt, hört sich das ein bisschen an wie Pfirsich, das heißt, wenn man es nicht aussprechen kann, dann einfach
Pfirsich. Und was heißt das?
Pfiat euch. Tschüss. Also es gibt Christi und Grüß euch.
Grüß euch.
Ja, das kenne ich, genau. Ja. Und Pfiatti ist, und Pfiat euch ist halt so, tschüss.
Tschüss.
Ja, Mai.
Genau, ja, Mai geht ja immer.
Ja, Mai geht immer.
Ja, Mai.
Also, Pfiatti.
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 Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.